Willkommen bei Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Der Podcast, der Profis aus psychosozialer Arbeit, Therapie, Medizin und weiteren helfenden Berufen verbindet. Hier teilen wir wertvolle Einsichten, Erfahrungen und Methoden. Denn gemeinsam schaffen wir mehr als allein. Ja, heute haben wir einen echten Lebenskünstler zu Gast und das ist bei Daniel nicht einfach nur so eine charmante Umschreibung, sondern auch seine Berufsbezeichnung. Daniel ist ein Multitalent. Als Autor hat er bereits mehrere Bücher veröffentlicht, darunter fesselnde Psychothriller und Dark Romance Romane. Gerade ist auch der 5. Band seiner Velvet Calf Serie erschienen mit dem Titel Und mit mir die Hölle. Und seit über einem Jahrzehnt leitet er auch ein Musical und einen Theaterverein. Und nebenbei schreibt er Drehbücher, führt Regie und wenn die Stimmung auch passt, singt und tanzt er gleich mit. Und weiters gibt er auch Vocal Coachings. Und auf seinem YouTube-Kanal United Colors of Daniel gibt es Musikvideos, es gibt Kurzfilme und es ist alles selbst produziert. Und als Fotograf fängt er beeindruckende Porträts ein und Landschaften. Ja, und er ist auch Podcaster. In seinem Podcast Beruf Lebenskünstler teilt er spannende Einblicke ins kreative Leben und die Jagd nach neuen Herausforderungen. Ja, ob Bücher, Musik, Theater oder Podcast, Daniel überrascht immer wieder. Also schnallt euch an, es wird kreativ und garantiert nicht langweilig. Ja, willkommen in meinem Podcast Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Ja, lieber Daniel, gern kannst du was ergänzen, wenn ich was Wichtiges vergessen habe und ich denke, bei dem, was du alles machst, habe ich bestimmt einiges vergessen.
Na, also ich glaube, da war schon ganz viel dabei. Es ist direkt lustig, wenn man das alles zeigt, denkt man, ja, eigentlich mache ich wirklich viele Sachen, das stimmt.
Ja, das ist mir aufgefallen. Da beim Zusammensuchen, da ist einiges los bei dir.
Ja, es ist halt, ja, man muss halt immer wieder was Neues ausprobieren, sonst wird am Fahrt.
Kenne ich auch ganz gut. ja, du bist ja vom Beruf Lebenskünstler. Wie oft wirst du da gefragt, ob das dein offizieller Beruf ist?
Mara und Josef, mittlerweile wird es ein bisschen weniger, weil mich die Leute jetzt eigentlich schon kennen. Ich habe mich ja im Juni 2019 dann als freischaffender Künstler angemeldet. Das ist so ein bisschen einhergegangen mit meinem Engagement bei Pronto Pronto, die Kellner-Sensation aus Österreich, weil ich da halt gemerkt habe, aha, man kann also mit Kunst doch Geld verdienen. Weil ich war vorher ich habe mich halt so durchgewurschtelt. Bin in Takt gegangen und dann war ich in einem Elektrofachgeschäft. Dann habe ich im Kino gearbeitet und habe aber die Kunst eigentlich über nebenbei gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesehen, aha, also im Kino verdiene ich ungefähr die Hälfte von dem, was ich ungefähr an einem Abend bei dieser Kellner-Geschichte machen kann. Da habe ich gedacht, so, weißt du was, scheiß drauf, ich probiere es jetzt, ich mache mich jetzt selbstständig und schaue, dass ich mich da irgendwie durchwurschtelt. Und bisher hat es eigentlich relativ gut funktioniert. Es ist halt, man hat einmal ein gutes Monat, man hat ein schlechtes Monat, aber ich sage aber, es ist für mich so viel wichtiger, dass ich in der Früh aufstehen kann und das da kann, was mich erfüllt. Und dafür kann ich mir halt jetzt keine besonderen teuren Sachen leisten, wie irgendein besonderes Auto, aber das hat für mich auch keinen Wert. Das hat für mich noch nie einen Wert wirklich gehabt. Aber um zurück zu deiner Frage zu kommen, ja, das werde ich oft gefragt, ob man eben davon leben kann und ob das ein richtiger Beruf überhaupt ist und was ich mir denn vorstelle, wie ich in der Pension einmal tue. Und ich sage dann immer, naja, mein Plan ist eigentlich, dass ich nie in Pension gehe, weil das Theater wird es hoffentlich in 50 Jahren noch geben. Bücher schreiben kann ich auch mit 85 hoffentlich nur. Und ich erkläre das sowieso, ich glaube, dass viele Leute halt einfach einen Job machen, den sie nicht unbedingt machen wollen. Den machen sie aber, weil sie Geld brauchen. Und von dem wollen sie dann einfach irgendwann einfach einmal eine Ruhe haben. Deshalb gehen sie irgendwann in den Ruhestand. Und das möchte ich eigentlich nicht. Nein, das ist eine Kaffeemaschine und Gottes Willen.
Ja, sehr gut. Ja, da tut sich halt im Hintergrund auch was, ist immer schön.
Ja.
Ja. Ja, du bist der Autor, Regisseur, Musiker, Fotograf, Podcaster. Gibt es irgendwas, was du nicht kannst?
Ich bin in die Kreativhauptschule gegangen. Ich wollte über zeichnen können und zeichnen habe ich nie können. Also alles, was irgendwie mit Händen zum Tor hat, also handwerklich bin ich auch ein komplettes Waffel. Und ja, also das ist so der Kunstbereich, alles was mit Meiner und sowas, das kann ich gar nicht. Überhaupt nicht. Aber man kann nicht alles kennen.
Man kann nicht alles kennen. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen Bühnenlicht, Theater, Buchseiten oder eben Kamera, fotografieren, was wäre dein, sage ich mal, Notausgang bei so einem kreativen Overload, dass du sagst, für was würdest du dich da eher entscheiden?
Boah, ich glaube, da habe ich jetzt gar nicht recht lange überlegen müssen. Es hat alles seinen Reiz und es ist alles spannend und es ist eben diese Abwechslung, was mir so wichtig ist, wie wir nämlich schnell was fahrt. Darum habe ich es auch zum Beispiel in diesen normalen Jobs überhaupt nicht ausgehalten. Aber ich glaube, das Theater. Also ich glaube, dass ich definitiv im Theater bleibe, weil mir die Arbeit mit Menschen so wichtig ist. Und dieser Austausch und das, was hinter den Kulissen passiert, was die Leute lernen während so einer Theaterproduktion, das ist eigentlich das, was am schönsten ist.
Und gibt es irgendeine Erfahrung aus deiner Jugend, die besonders prägend für deine kreative Entwicklung war? Ich habe irgendwie, ich glaube, im Podcast gehört, du warst ja aber Supertalent beim Dieter Bohlen.
Mhm.
Vielleicht war das so eine prägende Entwicklung oder hat zu dem dazugehört?
Ja, also definitiv. Also du hast mir die Aufgabe gegeben, dir einen künstlerischen Lebenslauf zu schicken. Das habe ich übersehen und habe mir jetzt kurz vorher nochmal drüber gesetzt und habe einmal so geschaut, was habe ich eigentlich alles so gemacht. Und da sieht man halt so die Zeit, wo ich ganz viel Gesangswettbewerbe und Castingshows gemacht habe. Und da war definitiv 2011 X-Factor, können sich ganz viele Leute nicht mehr erinnern, das war damals mit der Sarah Connor, Till Brönner, bla bla bla. Und das hat mir schon, muss ich ehrlich sagen, schon sehr die Augen geöffnet, wie dieses Business rennt. Also man ist da, man kriegt das ja als Zuschauer nicht mit, was da im Hintergrund alles abrennt, wobei ich sagen muss, es war schon viel humaner als DSDS. Also da ist ja wirklich ganz vieles nicht echt. Da war X-Factor schon noch sehr, viel authentischer. Aber ich finde halt, also ich war damals 19, wie ich zu dieser Castingshow gegangen bin. Und ich habe es mit meinem Kollegen bis in die erste Live-Show geschafft. Das war ein Wahnsinn. Also unter 25.000, unter die letzten 12. Mega, voll spannend, voll cool und echt eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Aber es ist halt, du bist 19. Du hast noch keine Ahnung von irgendwas und dann wird da gesagt, du das sollst singen, das sollst anziehen, bei dem musst du aufpassen, was du sagst. Und jetzt mit 32 würde ich sagen, da gehört ein Mindestalter her von, weiß ich nicht, 25 oder sowas, dass man das auch alles wirklich checkt, was da passiert, weil natürlich ist es am Anfang spannend und interessant und dann wird das ausgestreut und dann erkennen die Leute überall. Dann musst du Autogramme geben, du hast Fotoshootings. Natürlich ist das voll cool, aber du checkst das alles nicht wirklich. Und ich weiß, dass ich damals wirklich ein Maßen gehabt habe, dass meine Freunde und meine Familie so hinter mir gestanden ist. Weil wenn das so schnell passiert, dann kannst du das gar nicht richtig verarbeiten und dann fangst du halt an, dass glaubst, wer es nicht bist, weißt du, was ich meine? Und dann hebst du halt ein bisschen ab. Und das ist das Problem, wenn das so schnell geht, dass du das gar nicht, das ist so ein kurzer Prozess, dass du dann erst im Nachhinein wirklich denkst, boah, was ist da jetzt alles passiert und wie viel Leute hast du jetzt erreicht? Weil du musst dir das trotzdem vorstellen, in der ersten Live-Show haben über 2 Millionen Leute zugeschaut. Und dann fliegst du da raus und dann merkst du halt, aha, so ein paar Wochen lang redet jeder über die und dann fliegst du raus und sagst, boom, und das interessiert kein Schwein mehr. Und dann fängst du halt an, das Ganze in Frage zu stellen und zu überlegen, ist das wirklich das, was du willst? Weil ich war schon von klar auf immer sehr musikbegeistert und ein Riesenfan von den Spice Girls und von der Pink und Lady Gaga habe ich bewundert und habe mir immer eingeredet, ich möchte das auch und ich möchte unbedingt auf die großen Bühnen und ich möchte weltberühmt werden. Und da hast du dann das erste Mal so richtig gemerkt, bin ich das wirklich, ist das wirklich mein Weg? Und ich war dann auch 2016 in London einmal bei einer Plattenfirma Vorsänger und hab da dann eigentlich, so, da ist mir so richtig bewusst worden, dass ich gesagt habe, nein, ich glaube, das bin ich gar nicht. Also da sind, und das ist glaube ich das Hauptproblem, dass das halt alles viel Fake-Leute sind. Also das sind, du merkst halt, die grinsen da ins Gesicht und im Hintergrund ist es aber gar nicht. Du bist nur eine Nummer und mit dieser nicht vorhandenen Authentizität habe ich halt einfach überhaupt nichts anfangen können. Und da ist mir dann eigentlich bewusst worden, das ist gar nicht das, was ich will. Und das muss nicht unbedingt die große Bühne sein, sondern die kleine Bühne reicht für mich vollkommen aus und ich kann mich da kreativ vollkommen entfalten. Da habe ich niemanden, der mir sagt, was ich anziehen muss, was ich sagen darf, was ich singen soll. Das kann ich alles selber entscheiden und das war eigentlich so ein sehr ausschlaggebendes Erlebnis, X-Factor 2011. Wow. Ja.
Also das war ein Erlebnis und man braucht aber nicht, wie ich jetzt rausgehört habe, so 2 Millionen Leute, die was da zuschauen, sondern wenn du jetzt ein eigenes Stück machst, sage ich mal, dann ist es ja auch so, dass 20 Leute mal zuschauen und die sind zufrieden und begeistert oder 50 oder 100 Leute, glaube ich, genauso erfüllend wie, ja, dass man weiß, okay, 2 Millionen Leute und die sind aber wieder weg, wenn ich weg bin.
Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz viel Ansichtssache und so eine Mindset-Geschichte, weil ich, das war halt auch so die Zeit, wo du dann einfach Bestätigung suchst. Das ist ja das. Als junger Mensch willst du dich zugehörig fühlen, du suchst dein Platz, du suchst nach Bestätigung im Außen. Und das ist, glaube ich, das, was mich so ein bisschen trotzdem zu dem Weg gebracht habe, den ich jetzt gehe, dass ich gesagt habe, es ist schön, wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn da 2 Millionen Leute zuschauen oder wenn das 20 Leute sind und die das super finden. Aber wenn du das umstößt und einmal weggehst von dieser Bestätigung von außen, dann bist du viel entspannter und dann ist dir das gar nicht mehr so wichtig, ob das jetzt, wie du sagst, 100 Leute sind oder 20 Leute sind. Man freut sich, wenn es einer gefällt. Aber ich habe da auch viele Jahre, habe ich mich da über eine Theatern lassen, weil natürlich Freunde und Familie gesagt haben, ma, bei dem Theaterstückel oder bei dem Musical willst du jetzt nicht mitspielen, das geht ja nicht, wir kommen ja wegen dir, wir wollen ja die sehen. Ja, aber Leute, Hauptrollen spielen, Regie führen und das Stückel schreiben ist halt einfach scheiß viel Arbeit. Und das zahlt mich nicht mehr netter, damit ich euch einen Gefallen tue. Man ist generell, also das, da würden wir jetzt sehr tief einige in die Materie. Aber dieses Bestätigung suchen und jetzt fällt mir das Wort nicht ein, was man eh als Kind schon mitkriegt, dieses Lob und Tadeln und man ist immer irgendwie von anderen abhängig. Von dem muss man sich meiner Meinung nach einfach lösen. Und gerade in dem Bereich ist es so viel heilender und so viel entspannter, wenn man Sachen macht, die einem selber zahlen und da weniger auf andere Leute wacht. Glaube ich. Das ist meine Meinung.
Genau, das habe ich auch öfters in der Praxis, mehr oder weniger, so dieses, natürlich in der Pubertät, nur mehr so dieses, ich möchte irgendwo dazukehren, möchte aber auch von den Eltern abgrenzen irgendwie, möchte was Eigenes machen, und das ist ja evolutionär bedingt halt auch ein bisschen bei uns verankert, so dieses, wir möchten in der Gruppe ja positiv auffallen, dazukehren. Ja. Weil in der Steinzeit, sage ich mal, wenn du jetzt in der Höhle Säbelzahntiger und du bist mehr oder weniger... die Gruppe sagt, hey, du hast das nicht ordentlich gejagt oder du hast nicht ordentlich gearbeitet, du bist jetzt rausgeschmissen, du musst allein leben, dann hast du wahrscheinlich nicht überlebt da draußen allein. Und das ist halt bei uns in die Dings noch drinnen, so irgendwie, ja, irgendwie möchte ich halt nicht negativ auffallen und dazukehren. Ja. Aber wie du sagst, ist das halt oft so dieses, ja, Bestätigung, Lob, was dann ein bisschen oft zu weit gehen kann, sage ich mal, dass man nur nach dem strebt und genau. Da habe ich eine spannende Frage. Was ist denn dein erstes kreatives Projekt gewesen, das du damals umgesetzt hast und würdest du es heute eher als Katastrophe sehen oder war es schon ein richtiger Erfolg für dich?
Ach, das ist ganz viel. Geile Frage, super Frage. Bist du wahnsinnig? Boah, mein erstes großes Projekt. Also ich weiß, dass ich relativ bald angefangen habe und ich war schon immer, und ich mir das jetzt erst wieder gedacht, wenn ich jetzt so durch TikTok scrolle, das ist ja eine furchtbare Sucht und man sollte das eigentlich komplett aufhören. Und ich habe mir schon gedacht, wenn ich als Kind TikTok gehabt hätte, ich glaube, ich war da echt durch die Decken gegangen, weil es gibt von mir so viele Videos, wo ich einfach irgendeinen Blödsinn mache und ich war aber damals schon, also ich das als Kind schon immer gehabt, diesen immensen kreativen Drang. Also ich habe, weiß ich nicht, ob du das noch was sagt, dass meine ganze Kindheit war Charmed. Also die drei Hexen, alles, was ich gelernt habe, was ich geschaut habe, ich habe eine Charmed-Schule gemacht, ich habe Charmed-Folgen nachgetragen. Ich habe Horrorfilm-Kurzgeschichten und Serien schon geschrieben mit 10, 11 Jahren, keine Ahnung. Aber ich glaube, so das erste große, wirklich eigene Projekt war mein erstes selbstgeschriebenes Musical. Also wir haben 2008, habe ich diesen eigenen Musical-Verein gegründet, da haben wir dann das High School Musical umgeschrieben. Mittlerweile darf man sagen, was wurscht ist. Das haben wir damals natürlich nicht gewusst, dass man sich da Rechte besorgen müsste. Und dann haben wir 2 Wochen vor der Premiere nur alle Namen, die Örtlichkeiten und so geändert, weil wir sich gedacht haben, so mit Disney wollen wir sie nicht anlegen. Und dann haben wir gesagt, okay, das Jahr drauf, 2009, wir schreiben selber ein Stückel, dann haben wir keine Probleme mit den Rechten. Und das war damals I Wanna Be Famous Musical. Und da muss ich schon sagen, also das war so ein Ansporn und so eine Riesenaufgabe, wirklich selbst ein Stück zu schreiben. Und ich würde es heute definitiv anders machen, aber da kann ich jetzt zurückschauen, die schauen wir es auch jetzt noch gerne an und denke mir, cool, für das, dass ich da, wie war ich da, 17 ungefähr, das kann man sich schon anschauen und jeder fängt klar an. Natürlich finde ich manche Sachen, die ich früher gemacht habe, furchtbar peinlich und ich hoffe, dass die nie ans Tageslicht kommen, aber im Endeffekt bringt es nichts, irgendetwas zu bereuen oder irgendetwas schlecht zu reden, weil ich glaube, alles, was man macht, und da kann jeder Bücher schreiben von Sachen, die vielleicht nicht so super waren. Aber ich denke mal, was denn, man war nicht da, wo man jetzt ist. Also gibt es eigentlich nichts, wofür man sich schämen müsste.
Genau, das unterstützt er dabei am Lebensweg, was man so, ja, auch nicht so gut funktioniert hat, auch wenn man es vielleicht anders macht.
Ja.
Ja, und als Fotograf, was fasziniert dich mehr? Die Geschichten in den Gesichtern der Menschen oder so die Ruhe der Landschaft?
Also ich bin definitiv eher der Menschenfotograf. Das hat aber auch den Grund, also ich bin überhaupt zum, also das ist ja wieder so eine Geschichte, das ist mir zugegrannt. Ich habe damals, und ich glaube, da können wir auch alle Lieder davon singen, ich glaube, jeder hat in irgendeiner Art und Weise Body Issues, also jeder hat irgendwas, was am eigenen Körper jetzt nicht so mag. Und das war bei mir vor, wann habe ich das Fotoshooting gemacht? Vor 3-4 Jahren ungefähr, vor 3 Jahren, glaube ich, habe ich bei einem Freund ein Aktshooting gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich würde das jetzt mal ausprobieren und irgendwie habe ich schon von Jugend auf immer so ein bisschen Probleme gehabt, weil ich halt ein bisschen ein Bacherl habe und dann haben wir gedacht, nein, jetzt tue ich vorher noch ein bisschen was trainieren und ein bisschen abnehmen. Und dann habe ich gedacht, nein, das tue ich jetzt nicht, ich mache jetzt einfach das Fotoshooting, scheiß drauf. Und habe dann die Fotos gesehen, beziehungsweise auch das Gefühl während dem Shooting. Also natürlich ist der Moment, wo man dann seine Unterwäsche fallen lässt, etwas seltsam, aber da hat mich der Fotograf so aufgefangen, das war keine Sekunden komisch und man kriegt wirklich, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen, das für jemanden, der das noch nicht gemacht hat, klingt das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist wirklich, es ist so ein befreiendes, so ein spannendes und so ein schönes Gefühl, wenn du dann einfach auch die Fotos siehst und du denkst, hey, ja, natürlich hat man da auf die Hüften vielleicht ein bisschen ein Speckel, aber das sind schöne Fotos, das sind wirklich unglaublich schöne Fotos und das Gefühl, das man damit vermittelt, und das ist so das, was ich einfach weitergeben wollte als Fotograf, weil man gedacht habe, für mich war das so, so ein augenöffnender Moment, dass ich mir gedacht habe, hey, man rennt da immer irgendeinen Schönheitswahn nach, der so ein Blödsinn ist eigentlich. Und das höre ich ja jetzt noch ganz oft, wenn ich Anfragen kriege für ein Shooting. Ja, aber ich habe schon ein bisschen Problemzonen oder ich bin nicht so schlank. Und ich sag's euch, die geilsten Shootings habe ich mit festeren Leuten gehabt. Also ich habe einmal, das werde ich nie vergessen, ich habe jetzt leider einen Vornamen vergessen, Patrick oder glaube ich heißen, der hat eine Attitude rausgeschmissen, ich mir gedacht, das gibt's nicht. Der ist gekommen, voll offen, voll lustig, freundlich, bla bla bla, gleich auszusagen, wie soll ich mich hinstellen? Und die Fotos sind so lässig geworden. Also das hat null mit einem Sixpack oder mit einem nicht vorhandenen Sixpack zum tun, sondern so wie es dich fühlst, wie du selber fühlst und das bringen die Fotos irgendwie um. Und das ist das Spannende und das Schöne, dass ich bisher wirklich eigentlich nur interessante, liebe und extrem nette Leute kennengelernt habe bei den Fotoshootings. Und Gott sei Dank kriegt man das auch zurück. Und ich glaube, dass das schon auch am Fotografen liegt. Je offener der Fotograf und je wertfreier ein Fotograf das macht, desto wohler fühlen sich die Leute vor der Kamera. Und da habe ich bis jetzt Gott sei Dank fast nur super Erfahrungen gemacht. Und das da, es liegt eigentlich da auch das Menschliche wieder im Vordergrund. Also das ist eigentlich das. Und die Fotos ist natürlich ein tolles Ergebnis und ein tolles Nebenprodukt. Aber eigentlich geht es hauptsächlich darum, um die Leute einfach während dem Shooting ein gutes Gefühl zu geben. So.
Genau, das ist bei vielen Bereichen so. Du merkst es wahrscheinlich mehr als beim Fotografieren, beim Theater, was auch immer. Dass halt wichtig ist, eben diese Lockerheit reinzubringen und vielleicht gar nicht so viel drüber nachdenken, wie schaue ich aus, wie rede ich, wie kommt das an, sondern so wie es du jetzt gesagt hast, der Patrick gemacht hat, so wie, boah, jetzt freue ich mich schon drauf, jetzt mache ich einfach das nicht.
Ja.
Und dann kommt es einfach so authentisch um, wo man sagt, boah, ich kenne das von mir, wenn ich so Seminare leite, so Heldenreisen, und da versuche ich eben irgendwie auch mein Dialekt abzulegen und irgendwie so zu reden, merke, also irgendwie fühlt sich das nicht so locker und leichter, und wenn ich dann im Dialekt reinrutsche, dann merkt man bei den Personen, die da sind, so wie, boah, jetzt ziehe ich dir das zu richtig und so, und das ist wirklich spannend, wenn man da einfach nicht drüber nachdenkt, wie man ausschauen sollte, funktioniert das meistens besser, dass man auch besser gesehen wird und auf die Fotos natürlich dann auch gut ausschaut. Sehr cool. Und in deinem Podcast Beruf Lebenskünstler, da hast du ja viel mit dir selber.
Ja.
Habe ich mitgekriegt. Ist ja ganz, ganz spannend. Und hast du da überraschende Erkenntnisse gewonnen, so mit deinen eigenen Gesprächen, dass du sagst, hey, spannend, was da jetzt rausgekommen ist? So ein bisschen voll. Eigentherapie-mäßig oder so.
Ja. Also das war zum Beispiel auch was ich jeden, und das habe ich glaube ich auch im Podcast schon gesagt, also ob man den Podcast dann veröffentlicht oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Aber ich finde, dass das ein sehr cooles Tool ist, weil man da echt, also es kommt aber drauf an. Also ich habe das jetzt auch schon gelernt, manche Sachen funktionieren an einem Tag super und dann gibt es wieder Tage, wo man das einfach liegen lassen muss. Und also ich kann da jetzt keine konkreten Ergebnisse nur mehr da jetzt vorlegen, weil ich tatsächlich im Podcast, glaube ich, also die letzte Folge habe ich vor einem halben Jahr oder was hochgeladen. Es ist auch so eine Sache, manchmal passt es gut, manchmal passt es eben nicht so. Aber das hat mir wirklich in vielen Bereichen auch die Augen geöffnet, weil du trotzdem dich wirklich bewusst mit einem Thema auseinandersetzt oder mit irgendeiner gewissen Erfahrung. Und du sitzt halt da alleine mit einem Glas Wein, also bei mir ist es meistens ein Glas Wein, und quatscht halt dann einfach wirklich einmal eine Stunde oder eineinhalb dahin und du redest mit dir selber. Das ist ja auch eigentlich sehr schade, dass so diese Selbstgespräche ein bisschen verpönt sind. Ich meine, es kommt aber drauf an, wo das ist. Also wenn ich jetzt im Spa bin und da steht eine Frau und redet die ganze Zeit mit sich selber, es ist vielleicht ein bisschen befremdlich. Aber wenn man das daheim macht, alleine, ist das überhaupt, kann das sehr heilend sein, finde ich. Also ich mache das oft auch. Oder wenn man sich über irgendwas ärgert, dann kann man ruhiger mal mit sich selber laut reden. Oder man macht es halt eben mit einem Podcast. Oder, was ich auch schon seit Jahren wirklich mache, ist Tagebuch schreiben. Also Tagebuch schreiben finde ich auch sehr, sehr heilend, sehr, sehr wichtig. Und gerade wenn es um Sachen geht, die einem vielleicht belasten. Also ich finde, das ist so ein Wegschreiben. Und das werde ich auch zum Beispiel bei meinen Büchern oft gefragt, ob man selber Psychopath sein muss, wenn man Psychothriller schreibt. Nein, ganz im Gegenteil, es ist für mich ein Wegschreiben. Also man befasst sich dann mit schlimmen Dingen, man weiß, es passieren schlimme Dinge auf der Welt, aber man schreibt es so weg. Und genau das Gleiche ist auch, wenn du Tagebuch schreibst oder halt auch einen Podcast aufnimmst oder Selbstgespräch führst. Das ist also ein Auslassen und Weglassen. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, was man auch im Theater tut. Es ist also ich glaube einfach, der Mensch ist so etwas sehr, oder das kehrt sich irgendwie, oder man tut das halt auch irgendwie, dass man ganz oft die Kontrolle behält. Und man muss über so ein bisschen nicht den Schein wahren, aber halt, ja, gesellschaftsfähig sein. Und das kannst mit solchen Kleinigkeiten echt, das hilft einfach irrsinnig, ist meine Meinung.
Ja.
Genau.
Da möchte ich jetzt ein bisschen gescheilen, sage ich mal. Genau, das nennen sie in der Gestalttherapie, wenn ich so Heldenreise leite, da muss ich immer so einen Theorieteil machen, der hört sich immer so, das nennt sich Retroflexionsmodell. Und Retroflexion heißt Retro, zurück, und Flexio biegen, so zurückbiegen. Das heißt, man hat oft Impulse, weiß ich nicht, wütend, traurig, und die Impulse lässt man nicht raus. Die nimmt man zu sich zurück. Und so wie du das jetzt erklärt hast, so dieses Rauslassen, Niederschreiben, im Theater mal schreien, wütend sein.
Ja.
Aber wenn es ist so fake it until you make it, so dieses, ja, eigentlich spüre ich es nur, aber irgendwie kommt man durch das Spüren dann halt wirklich in die Emotion rein.
Ja.
Und dieses Modell ist ganz gut, sage ich mal, wenn man dieses Retroflexion, dass man einfach Sachen, nicht jeden Impuls außerlässt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Impuls habe, ich muss aufs Klo und pinkel da mitten im Seminarraum, kann man das nicht so gut. Oder wenn ich jetzt ein Vorbereitungsgespräch habe und fange dann zum Nasenbohren an und schieße die Poppel da zu dem um, dann ist das vielleicht nicht so gescheit, weil dann kriege ich vielleicht den Job nicht. Also in solchen Situationen, und Tiere können sich auch Impulse zurückhalten, aber wir Menschen haben halt leider von gesellschaftlichen Normen, alles, was uns so natürlich erklärt wird, was wir so mitkriegen, sind wir halt so, dass man ja viele Impulse dann, ja, man darf nicht wütend werden oder ja, Traurigkeit bei Männern ist ja noch immer nicht so, wie es sein sollte, dass man sagt, Emotionen zeigen. Ja, und das ist halt dann, kann sich natürlich chronifizieren, dass man sagt, wenn man das immer wieder runterschluckt, nicht rauslässt, ja, macht das halt auch oft Krankheitsbilder und so weiter.
Ja, ja.
Da finde ich es ganz cool, weil das ist der nächste Punkt, was ich da als Fragen habe, Tools. Und du hast ja jetzt eigentlich schon ganz gute Tools erzählt, so eben dieses Aussprechen, Niederschreiben. Ja. Und in dem Podcast geht es ja darum, eben auch so Kollegen und Kolleginnen von uns eben da was mitzugeben für Psychohygiene, aber auch vielleicht irgendwelche Tipps, wo man sagt, bah, hey, cool, was der da erzählt. Das möchte meine Klienten und Klientinnen vielleicht auch mitgeben, einfach um im Horizont zu erweitern. Hast du da sonst noch irgendein so ein Tool, ein Werkzeug, wo du sagst, bah, das verwendest für dich gern oder vielleicht auch ja, bei deinen TeilnehmerInnen?
Also ich glaube, da gibt es mehrere Sachen. Also was ich jetzt in letzter Zeit ganz oft habe, weil ich beschäftige mich gerade mit dem Thema ein bisschen, wie man mit anderen Leid umgeht und toxisches Verhalten und wie es dich halt selber da so ein bisschen dagegen schützen kannst, weil man weiß ja, andere Menschen kann man nicht ändern, man kann nur seine eigenen Reaktionen und seine eigenen Gefühle und ändern. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, was mir viel hilft, weil du wüsst ja dann auch, wenn jetzt irgendwas passiert, du hast mit Freunden oder irgendwas, es passiert irgendwas, es ist vielleicht nur so eine Kleinigkeit, die dich irrsinnig verletzt, weil irgendwer was zu dir sagt. Und es steht sich aber nicht immer dafür, dass man dann gleich eine Diskussion draus macht oder die andere Person dann konfrontiert. Was mir da wirklich hilft, ist zum Beispiel Sprachmemos am Handy. Das ist eigentlich im Endeffekt eher sowas wie ein Podcast, nur halt ohne professionelles Mikro, sage ich jetzt einmal. Aber ich habe das oft, dass ich mir da meine Sprachnotiz aufnehme und einfach einmal so quasi mit ihr rede oder einrede, was ich derer Person sagen würde. Weil es ist ja oft so, es belastet die und du denkst da, ich muss das jetzt mit ihr besprechen oder mit ihr besprechen und dann bist du halt auch gerade, wenn das jetzt frisch passiert ist, mich ärgert das über ganz, ganz lang. Also wenn jetzt, ich habe das gerade erst vor ein, zwei Wochen gehabt, dass mich eine Freundin ganz nebensächlich wieder mit einer Aussage sehr verletzt hat. Und ich habe dann wirklich tagelang drüber nachgedacht und habe mir gedacht, warum ist das bei mir so, dass ich da immer so lang drüber nachdenke, anstatt dass ich jetzt zu der Person gehe und da drüber sprich. Aber im Endeffekt ist es so, das hat in den meisten Fällen überhaupt keinen Sinn, weil erstens die andere Person das gar nicht wirklich mitgekriegt hat und ich das sowieso nicht ändern kann, wie die Person ist. Ja, ich habe jetzt mehrmals versucht, ein Gespräch zu führen oder sie auf ein Gespräch einzuladen, aber man merkt halt einfach, es wird nichts. Und das ist für mich der Beweis, dass das eine Sache ist, die ich für mich regeln muss. Und die muss ich für mich in Zukunft einfach gewisse Grenzen aufweisen. Und das ist auch was ich gerade gelernt habe, was vielleicht auch irgendwo in gewisser Weise ein Tool ist, dass man sich wirklich einmal selber hinsitzt und das entweder eben über Sprachnotiz oder schriftlich über den Computer oder handschriftlich macht, einmal seine eigenen Grenzen aufschreiben. Also wirklich Worte schreiben, was ist jetzt eine persönliche Grenze für mich, die andere Leute nicht überschreiten sollen oder einfach auch nicht mehr dürfen. Weil man oft das hört, ja, du überschreitest Grenzen, aber man muss die Grenzen auch mal wirklich definieren, selber, für sich. Und das hilft wirklich irrsinnig. Habe ich jetzt schon gemerkt, das ist ein Prozess, das geht natürlich nicht von einem auf den anderen Tag und da braucht man eben viel Reflexion. Das ist ein tolles Wort. Und das können aber auch viele Leute nicht. Und das ist, glaube ich, genau das, warum man da oft auch irgendwie gegen eine Wand fährt oder gegen eine Wand redet, wenn man versucht, andere Leute irgendwas klarzumachen. Das habe ich zum Beispiel auch bei meinen Freunden schon gemerkt. Ich habe oft oder lange versucht, einer Sachen zu erklären und einer zu sagen, Leute, so ist es aber bei mir nicht oder bliblablub, man will ja verstanden werden. Aber wie ich dann gemerkt habe, ich bin für niemand anderen verantwortlich, jeder hat seine eigenen Ansichten, ist das alles viel entspannter geworden. Und darum glaube ich, dass da ganz, ganz viel natürlich im Ich passieren muss. Und um nochmal zu dieser Theatergeschichte zu kommen, das ist auch was ich jedem, das kann man jetzt vielleicht nicht alleine machen, aber was ich auch jedem ans Herz legen würde, ist einfach einmal einen Theaterworkshop zu besuchen. Das kostet manchmal sehr viel Überwindung Und ich selber kann ein Lied davon singen, weil ich bin jetzt schon wirklich lange im Theater und selbst ich habe manchmal nur so eine kleine Hemmschwelle, wenn es um richtig blöde Sachen geht. Und um das ist ja quasi eigentlich so die Philosophie vom Theater. Es darf dir nichts zu blöd sein. Und als Erwachsener, als Kind fällt einem das ja relativ leicht. Also wenn man sich so zurück erinnert an die Kindheit, hat man ja wirklich blöde Sachen gemacht. Man hat irgendwas gespielt und da hat keiner drüber nachgedacht, ob das jetzt von außen deppert ausschaut oder sonst irgendwas. Aber dieses Unbeschwerte, das verlieren wir irgendwie als Erwachsener. Und als Kind hast du wirklich, nennen wir es Rollenspiele oder was auch immer, oder einfach nur spielen. Und das hilft aber auch als Erwachsener so irrsinnig, dass du einfach auch mal wieder alles loslässt. Also ich höre das ganz oft von meinen Theaterkollegen, dass das so irrsinnig schön ist, wenn die einen Scheißtag gehabt haben und sie gängen bei der Tür einer, ist das sofort alles weg. Man kann das alles einmal vergessen und man kann einfach einmal wieder einen Spaß haben. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, finde ich, dass man das als Erwachsener oft ein bisschen vergisst, was es heißt, einmal zu lachen und einmal wirklich eine gute Zeit zu haben. Und natürlich findet man das überall anders auch, aber Theater ist da, glaube ich, einfach ein sehr toller Rahmen, um einmal wirklich alles vergessen zu können und auch diese Kontrolle einmal zu verlieren. Dieses, ich muss meine Emotionen zurückhalten oder ich muss halt der Geschäftsführer sein oder der Chef und muss seriös sein. Und das kannst du einfach einmal wirklich bleiben lassen. Und das ist irrsinnig befreiend und schön. Genau.
Da finde ich, wo ich die Heldenreisen leite, eben da der Paul Rebellion, der Gestalttherapeut, der was Theaterregisseur war, der hat dieses Konzept entwickelt. Und der sagt auch immer, die Kinder spielen das Spiel des Lebens. Ja. Erwachsene, da geht es halt oft um Leben und Tod, mehr oder weniger, also ganz ernst. Und da geht es eben darum, da ja einfach wieder mal so ein bisschen in das Kindliche reinzugehen, in die Anteile, was einfach unbeschwerter ist. Genau, und du hast auch erzählt jetzt, so mit Grenzen setzen, dass das halt so, du zum Beispiel dieses Tool hernimmst, so draufsprechen, niederschreiben, weil oft ist es so, das wird auch bei dem Seminar zum Beispiel so, diese Stoppregel wird da eingeführt, so dieses Grenzen setzen, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Das heißt, das Stopp ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man seine eigenen Grenzen wahrt, aber das Stopp ist auch ganz, ganz wichtig, dass ein anderer sagt zum Beispiel, hey, mir geht das zu weit. Das heißt, du kannst ganz, ganz viel machen, weil du einfach weißt, der andere sorgt für sich selber und setzt den Stopp selber. Und das ist ja auch oft so dieses, naja, dann mache ich lieber das nicht, weil der andere, der kommt dann irgendwie, sondern na, da geht's einfach, die Stoppregel gibt's und jeder ist für sich verantwortlich. Und eben, was du jetzt auch gesagt hast, kann es halt einmal sein, dass man selber nicht bemerkt, boah, das ist über meine Grenzen gegangen worden, so irgendwie, boah, das war mir jetzt zu viel, ich habe es jetzt gar nicht ausgesprochen, ich war da überfordert. Und die Person ist dann gar nicht mehr da. Und da ist ganz wichtig, erstens, wie es du jetzt auch gut erklärt hast, zu einfach vielleicht einmal aussprechen und sagen, hey, da ist über meine Grenzen gegangen worden, das war nicht richtig, was auch immer, nur gar nicht zu der Person. Aber oft ist es auch gar nicht so schlecht, vielleicht der Person auch zu sagen, hey, boah, gestern, mir ist das schnell gegangen, irgendwie das ist über meine Grenzen gegangen, das liegt jetzt vielleicht gar nicht an dir, bei mir war das einfach zu viel. Dann hat man das Stopp im Nachhinein gesetzt. Und das ist eigentlich schon ganz gut, sich das auch bewusst zu werden, ob man es jetzt ausspricht oder vielleicht nur für sich niederspricht und sagt, okay, hey, ich bin bewusst gewesen, das war über meine Grenzen. Und das ist wirklich ein gutes Tool, auch so psychohygienemäßig, dass man sagt, boah, ich schleppe das jetzt nicht Tage und Wochen lang umeinander.
Ja.
Sehr gut. in dem Podcast geht es auch darum, sich zu vernetzen, sage ich mal. Das ist ganz ein wichtiger Punkt für mich, so weil es in meinem Berufsbereich eben so psychosozialer Berater, dann gibt es halt Psychologen, dann gibt es natürlich Ärzte, Psychiater, es gibt viele andere Sozialpädagogen, Pflegeberufe, Unternehmensberatung, und auch Kreativbranche gibt es halt auch viele Vernetzungen und wo viele Menschen zusammenarbeiten. Und manchmal, ich sage es lieber manchmal und nicht oft, wird oft gegeneinander gearbeitet. Also irgendwie, ja, du darfst das nicht und das darf nur der machen, der Arzt, und das darf nur der machen und im Endeffekt hör auf damit und oder lern das oder was auch immer. Und ich finde eher, miteinander statt gegeneinander, was einfach für mich ein wichtiger, unter Anführungszeichen, Slogan ist, weil es einfach tolle Synergien ergeben kann, tolle Projekte entstehen können. Was bedeutet für dich eigentlich so Netzwerken und wie schaut das bei dir so in der kreativen Welt aus?
Also das ist leider, sage ich jetzt einmal, und ich sehe es da bei meinem Lebenslauf, dass da steht Gesangswettbewerb. Es ist ja überall. Also da habe ich gerade erst vor kurzem mit meinem Papa ein sehr interessantes Gespräch gehabt, weil ich gesagt habe, eigentlich finde ich Wettbewerbe doof. Also dieses ständige Vergleichen mit anderen und ich bin besser wie der oder wie auch immer. Natürlich gibt es immer Leute, die besser sind in irgendwas, aber ich glaube, man muss einfach so ein bisschen seinen Platz finden und ich sehe es mittlerweile anders. Also ich finde, gerade im Theater bringt es da nichts, wenn du gegen wen anderen bist, weil es ist, ein Stück ist immer nur so gut wie das schwächste Mitglied. Und mittlerweile sieht ich das schon relativ lang eigentlich so, dass ich mir denke, wenn da wer ist, der besser ist in irgendwas, dann will ich von dem lernen, dann will ich mit dem spielen. Dann denke ich mir, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Filmprojekt am Laufen, also das startet jetzt gerade so richtig und jetzt suchen wir da so ein bisschen bekanntere SchauspielerInnen als Zugpferde. Und natürlich gehst du da dann so ein bisschen durch und schaust ein paar Leute an, da denke ich mir die ganze Zeit, ach bitte, wenn das die ist, ich will mit der spielen, ich will von der lernen. Das ist eher so das. Dieses Thema Vernetzen ist halt manchmal gerade im Künstlerbereich oft ein bisschen schwierig, weil da eben so Leute sind, wie ich es vorher schon gesagt habe, die nicht authentisch sind, wo du genau weißt, die grinsen da ins Gesicht und eigentlich mengst die nicht oder eigentlich sind es vielleicht sogar in irgendeiner Art und Weise, ich würde jetzt sagen neidisch, aber sie latsägen, ich kenne das gar nicht, also Neid und Missgunst kenne ich nicht, obwohl ich mein ganzes Leben schon damit zum Werken habe. Also das hat in der Schule schon angefangen, eben wenn ein Bub singt, ist das schon mal komisch und das finden die anderen komisch und dann wird man gemobbt und was auch immer. Aber ich finde, das hat sich jetzt auch, und das klingt ein bisschen esoterisch, aber ich habe das jetzt einfach in den letzten Jahren gemerkt und auch gesehen, je reiner du mit dir selbst bist und weißt, was du kannst oder weißt, was du nicht kannst und einfach auch dankbar bist für das, was du hast, desto mehr Türen öffnen sie. Also das hat sich dieses Jahr meiner Meinung nach jetzt 2024 so richtig außerkristallisiert. Ich habe so ein geiles Jahr gehabt. Ich habe so viele Projekte gehabt, die mir zubergrenzt sind. Es war jetzt auch wieder, dass wir gesagt haben, die eine Geschichte müsste man jetzt dann gehen lassen, aber es kommt sicher wieder was anderes. Und am nächsten Tag, es ist nicht erfunden, am nächsten Tag hat sich wieder eine Sache ergeben, an der wir jetzt schon wieder arbeiten. Also ich glaube einfach, das Geheimnis ist irgendwo, einfach offen sein und nicht zu viel nachdenken. Einfach einmal Ja sagen. Also, weil du vorher gesagt hast, mit persönlichen Grenzen, man muss auch Nein sagen können, ohne sich zu rechtfertigen, aber auch hin und wieder einfach einmal Ja sagen. Also, ganz kurz eine Anekdote. Vor 2 Jahren habe ich in Wels im Kornspeicher Varieté gespielt und da ist der Regisseur von der Kalköfner Kammerbühne gesessen. Und der hat mich dann für sein Sommertheater eingeladen und ich von einem Pronto-Kollegen, der hat mich dann angerufen und gesagt, hey, du, der möchte für sein Sommertheater haben, ruf den einmal an. Und es war kurz vor Weihnachten und ich mir gedacht, das kann ich jetzt nicht da vor Weihnachten, will ihn jetzt nicht belästigen. Ja, was wird das schon sein, eine kleine Nebenrolle? Na, weißt du was, ich rufe jetzt trotzdem, aber ich kann es nicht erwarten. Und habe ihn angerufen und dann hat er gesagt, ja, er wird vom Nestroy den Talisman spielen und hätte mich gerne in der Hauptrolle. Und ich der erste Gedanke war, klassisches Theater, keine Erfahrung, weiß nicht, ob ich das kann, überhaupt nicht. Habe aber dann nicht drüber nachgedacht und habe gesagt, ja passt, ich mach's. Und es war eine der spannendsten, schönsten und lustigsten Erfahrungen überhaupt. Also der Talisman vom Nestroy, der Titus Feuerfuchs, war eine irrsinnig tolle Rollen. Wir würden sofort wieder spielen und darum glaube ich auch, wenn man manchmal was riskiert, kann man eigentlich nur gewinnen die Angst halt, Angst ist ja sowieso, das Angst hat ja immer nur mit der Zukunft zu tun. Und da soll man sich gar nicht zu viel Gedanken machen, sondern einfach machen. Und auf die Schnauzen fallen wir sowieso. Das passiert sowieso.
Genauso, im Hier und Jetzt gibt es ja die Angst gar nicht. Das heißt, es ist immer der Gedanke in der Zukunft, was könnte passieren und so weiter. Darum, ist wichtig, genau aus der Komfortzone her, einmal wieder einmal rauszugehen. Und natürlich nicht in die Panikzone, dass dann nichts mehr funktioniert, das wird nicht sein. aber natürlich so den Mut zu fassen, einmal einen Schritt zu wagen und dann zu merken, boah, irgendwie ja, erweite ich meine Komfortzone, was früher vielleicht eine Lernzone noch war, ja, dann auch zur Komfortzone, und so kann man sich ja immer wieder an andere Dinge rantasten. Und ja, finde ich ganz spannend. Und als du gesagt hast, da, das Jahr war sehr, sehr viel los und mhm, Projekte sind nur so zugeflogen. Ja, und dann bist du dann in so einen coolen Podcast eingeladen, ist ja echt genial. Da ist auf die
Zwischen. Ja, genau.
Gibt es jemanden, mit dem du unbedingt mal zusammenarbeiten möchtest? Eventuell aus einem ganz anderen Bereich, und ja, wenn es unrealistisch sein sollte, vielleicht ein Schauspieler, vielleicht mit irgendwelchen singen oder.
Man, da gibt es so viel. Also Schauspieler fällt mir als erstes ein, vor allem weil da die Zeit auch schon ein bisschen rennt. Ich habe gestern erst wieder ein Interview von der Jessica Lange gesehen. Kennen vielleicht viel gar nicht, aber die ist für mich eine irrsinnige Schauspielerin. Die liebe ich seit Jahren. Oder auch Meryl Streep, die kennen einige mehr, schätze ich mal. Also das ist so das, was ich, wo ich so, da möchte man so trazieren. Und wir haben ja zum Beispiel für das Filmprojekt ganz kurz einmal eine Anke Engelke im Kopf gehabt. Und da habe ich sofort gesagt, also wenn wir die kriegen, dann will ich diese Rolle spielen, weil die verehre ich von klar auf, wie es noch bei der Wochenshow war. Also da gibt's eine unendliche Liste von Leuten, mit denen ich unbedingt einmal zusammenarbeiten möchte. Ob das immer realistisch ist, wie du gerade gesagt hast, das sei dahingestellt. Aber ich traue mir heute, wenn man kurz vom Theater weggehen möchte, von Schauspieler, ich traue ständig, dass ich mit einer Pink auf der Bühne stehe, mit einer Jessie J oder auch Lady Gaga. Da gibt's ganz, ganz viele, viele Wünsche, die vermutlich nie in Erfüllung gehen werden, aber auch wurscht. Ich hätte mir auch nie gedacht, zum Beispiel bei X-Factor war damals im Finale, war die Melanie C von die Spice Girls, da hätte ich mir auch als Kind nie gedacht, dass ich die jemals sehe. Und dann habe ich mit der Backstage 10 Minuten lang geratscht. Das ist jetzt voll schade, weil das schon so weit weg ist und ich weiß nicht mehr, worüber wir geredet haben. Ich weiß sicher, dass ich gesagt habe, ja, ich bin ein Riesenfan und habe als Kind schon die Spice Girls gesungen. Aber das sind auch so Sachen. Das hätte man nie gedacht, das ist trotzdem passiert. Und ich glaube einfach, dass man sie trotzdem, man darf träumen. Und das hin und wieder gehen sie in Erfüllung und manchmal nicht, aber das ist vollkommen in Ordnung.
Ja, und das Schöne ist ja dran eben, wenn du dich immer wieder mit dem beschäftigst, immer wieder, sag ich mal, träumst oder dir das vorstellst, umso mehr hast du den Fokus drauf. Also jetzt auch, ja, sagst du, machst einen Film und dann auch einige, oh, die kenne ich und irgendwie, und dann kommt vielleicht schon zu einem Kontakt und irgendwie, ja, sieht man die Chancen, probiert es aus und ja, umso mehr kann das auch zur Wirklichkeit werden und das ist schon ganz cool. Jetzt haben wir schon fast eine Dreiviertelstunde gequatscht. Das sind
schön.
Am Schluss, und am Schluss habe ich auch so Blitzlichtfragen.
Mhm.
Die finde ich mir am schönsten, weil es ist immer so, ja, zu sehen, was da spontan kommt. Das soll ja nicht irgendwie jetzt lang ausschweifende Antworten sein, sondern was fällt da so knapp, knackig ein? Manchmal kann es ein bisschen länger dauern, aber dann würde ich einfach mal starten mit den 6 Fragen.
Spannend.
Erste Frage. Was macht dir an der Vorstellung Spaß, dass ich dich gleich mit weiteren 5 Fragen überraschen werde?
Ja, Spontanität. Ich bin ein sehr spontaner Mensch.
Sehr gut. Wenn dein Leben ein Musical wäre, welchen Titel würde es tragen und welche berühmte Persönlichkeit sollte dich spielen?
Oh, um Himmels Willen. Also heißen würde es, es würde der Lebenskünstler heißen, ganz klar. Und spielen würde mich, wenn ich mir es aussuchen könnte, den finde ich als Schauspieler super. Die ältere Version wird vermutlich der Joaquin Phoenix spielen, weil ich den schauspielerischen Wahnsinn einen Wahnsinn finde. Und das jüngere Ich vermutlich, ein Musical. Das heißt, ich muss singen können, dann wäre es der Ben Platt. Kennt wahrscheinlich jetzt nicht jeder, der sich das anmacht, aber Ben Platt ist ein unglaublicher Musical-Darsteller, finde ich ganz, ganz toll.
Dann die 3. Frage. Dein schlimmster Albtraum als Künstler wäre?
Meine Stimme zu verlieren. Ja.
Die 4. Frage. Welches Klischee über Künstlerinnen kannst du absolut nicht mehr hören?
Oh, dass wir alle in unserer eigenen Welt leben. Das stimmt zum Teil, aber dass das kein richtiger Beruf ist. Das eigentlich. Das kann ich nicht mehr hören, dass das kein richtiger Beruf ist. Es wisst gar nicht, wie viel Arbeit wir haben, Leute.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das echt nicht einfach ist, wenn man das immer wieder hört. Dann die fünfte Frage. Was würden deine engsten Freunde über dich sagen, was die Welt vielleicht nicht weiß?
Dass ich unglaublich anstrengend sein kann. Ja, das weiß ich. Also ich glaube, das weiß nicht jeder, dass ich oft einmal, mein bester Freund betitelt das über, dass ich oft der Schmerz im Arsch bin. Aber dass ich auch ein irrsinnig großes Herz habe und dass ich eigentlich alle meine Projekte mit so viel Herzblut mache, dass das oft schon wehtut.
Bei der sechsten Frage sind wir wieder beim Klischee. Ich glaube, das war vorher schon gut drinnen. Was ist dein Lieblingsklischee über Künstler, das doch irgendwie stimmt?
Ja, genau. Dass wir alle ein bisschen Träumer sind. Also es ist, ich glaube, jeder ist ein bisschen ein Träumer, aber gerade im Musical-Bereich, und das merke ich halt auch, man befindet sich wie jeder, hat so ein bisschen ein Bubble. Und unser Bubble ist halt, dass ich schon merke, dass die Künstler-Bubble sehr offen ist. Also jetzt nicht nur, was die Kunst betrifft, sondern auch das Persönliche. Also man redet sehr viel über persönliche Sachen, wo man vielleicht in einem anderen Freundeskreis jetzt nicht so drüber reden würde. Aber Künstler sind von Grund auf, habe ich so, also sind meine Erfahrungen, sehr offenherzig, was auch private Themen betrifft, um das Ganze jetzt jugendfrei zu erklären. Genau.
Ja, danke schön für die Beantwortung der Blitzlichtfragen.
Sehr gerne.
Somit ist das Interview schon wieder zu Ende. Wir konnten, glaube ich, nur eine Stunde quatschen, weil es einfach wirklich viel zu erzählen gibt. Und ich habe auch gemerkt, dass einfach sehr, sehr viele Ähnlichkeiten da sind, jetzt, wenn man sagt, ob es jetzt psychologische Berufe, sozialpädagogische Berufe, alles in die Richtung, künstlerische Seiten auf der anderen Seite, dass da eigentlich, ja, sehr, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten sind, ob es jetzt mit Vernetzungen sind, wo du eben gesagt hast, dass da oft auch so, ja, die einen dürfen das oder die anderen dürfen das nicht.
Ja.
Oder irgendwie dann so wird ins Gesicht gelacht und sagen, ja, du hast es eigentlich so zu Neid oder so dieses, ja, ja, eigentlich hätte ich das auch gern, möchte das auch haben oder den Erfolg haben, was auch immer. Und eigentlich geht es halt darum, wirklich miteinander und auch zu lernen und sagen, okay, bah, was du machst, ist spannend und ich möchte von dir lernen. Hey, ich würde auch gerne das können. Also ich habe das, weiß man gerade einfach bei der letzten Heldenreise auch gehabt, da habe ich einen Kollegen, der tut immer so live Trommeln, der hat in Ghana, glaube ich, auch seine Trainer gehabt und hat der ist wirklich so gut beim Trommeln und das finde ich so faszinierend, was der damit erreichen kann bei Personen und auch bei mir und denke mir, hey, das möchte ich auch können, jetzt möchte ich zum Trommeln anfangen. und im Endeffekt dann wieder, ja, spannend war es schon, aber so erreichen werde ich es nicht mehr, muss ich auch nicht. Eigentlich genügt es mir auch, wenn das genießen kann, wenn der das macht. Und trotzdem, was kann ich mir rausnehmen aus dem und vielleicht für mich verwenden und in die Richtung zu schauen und nicht, ja, der macht das, darf er das nicht und irgendwie versuche ich dann irgendwie den schlecht zu machen. Genau, also da sehe ich ganz, ganz viele Ähnlichkeiten. Und ich denke auch, unsere Zuhörerinnen werden sich auch denken, ja, spannend, was da eigentlich ja da auch für Verbindung gibt, für Verknüpfungen gibt, egal welche Berufssparten, ob Lebenskünstler oder, sag ich mal, Psychotherapeut, hat da auch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Ich sag danke für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung. Solltest du es jetzt noch nicht getan haben, dann drücke jetzt auf Abonnieren.